Ihr Lieben, wenn man diese Geschichte mal so überträgt, dass überall da, wo Liebe steht, Jesus eingesetzt werden kann, kommen wir der Liebe schon mächtig auf die Spur. Es geht wirklich darum, sich an Jesus zu halten, wenn man die Liebe leben möchte. Und ich möchte heute in diesem Gottesdienst das mit euch teilen, dass die Erinnerung ganz wach ist und dass unsere Sehnsucht gestillt wird nach dieser Liebe, in der vielleicht erneut zur erfahrenen Beziehung zu Christus. Und damit das Ganze auch so richtig leuchtet, male ich zunächst mal einen dunklen Hintergrund und bediene mich mit einem der Sendschreiben aus der Offenbarung, Kapitel 2, dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, welcher die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter einhergeht. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Ausdauer und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die zur Genüge erprobt hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und sie als Lügner erfunden hast. Und du hast Ausdauer und hast um meines Namens willen vieles ertragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie gesagt, ich möchte euch gerne ein Gehilfe zur Freude sein und nicht irgendein Zuchtmeister im Glauben, dass da schon mal alles klar ist. Und es ist kein Vorwurf an die Gemeinde, wenn ich jetzt in dieser Weise diesen Text aufnehme, sondern eine Suche nach dem, was uns hilft. Eigentlich ist es ja ziemlich normal, die erste Liebe zu verlassen oder von ihr verlassen worden zu sein. Vielleicht haben hier einige unter uns diese Erfahrung bitter auskosten müssen. Natürlich gibt es auch den anderen Fall, wo jemand gleich und dauerhaft den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden hat. Ich habe in diesem Sommerurlaub in meiner fränkischen Heimat gemacht und dabei einige Reisen in die Vergangenheit unternommen. Unter anderem habe ich meine erste Liebe wiedergesehen nach mehr als 40 Jahren und habe dabei festgestellt, dass die erste Liebe nicht zwangsläufig die große Liebe sein muss oder die Liebe meines Lebens und dass es auch ein Unterschied ist zwischen Verliebtheit und Liebe. Meine große Liebe, die Liebe meines Lebens, habe ich dann gar nicht viel später getroffen. Und heute ist sie hier, meine liebe Frau, Gott sei Dank. Unsere Reise ins Frankenland bescherte mir auch einige geistliche Rückblicke. Dort bin ich vor fast 60 Jahren zur Welt gekommen und dann zur Gemeinde, übrigens in dieser Reihenfolge. Auch als Baptist der dritten Generation kommt man immer erst mal zur Welt, ja. Und das ist auch gut so. Und da habe ich meine Bekehrung erlebt und meine geistliche Neugeburt, meine Taufe, meine Geistestaufe und meine Berufung zum Prediger des Evangeliums. Und ich habe dort mit den Freundinnen und Freunden große Zeiten erlebt, schöne Zeiten, manches Wunder auch. Jedenfalls habe ich in den ersten 20 Jahren meines Lebens jede Menge Gründe gefunden, an Jesus Christus zu glauben. Und nun im Urlaub gab es wieder wertvolle Erfahrungen mit dem Glauben und gute Gemeinschaft und gutes Miteinander in meinen geistlichen Stammlanden. Wohltuende Begegnungen mit Menschen, die Christus lieben und tiefere Einsichten über die Bibel. Einer der kuriosesten Vertreter für diese Rubrik tiefere Einsichten über die Bibel war sicherlich der Wirt vom Gasthof Hösch in Burgrub, der uns, nachdem wir bei ihm eingekehrt waren, zum Abschied ein Bibelwort zitierte: Sorget euch nicht, jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage, sagte er doch plötzlich und unvermittelt, nachdem er uns dann die Rechnung hat bezahlen lassen. Und ich gab in einem Anflug leichter Überheblichkeit, ich gebe es zu, die passende Bibelstelle dazu kund, Matthäus 6, 34, wissen wir ja alle. Und der Wirt meinte, dass das Bibellesen sein Hobby sei, sein Spleen. Natürlich hat er das auf Fränkisch gesagt. Und das machte mich doch in dem Moment schlagartig demütig, denn ich bekannte ihm, dass sein Hobby mein Beruf sei. Und mir wurde in dem Moment klar, was es für ein Glück ist, die Liebesbriefe Gottes lesen zu dürfen und dabei zu wissen, dass sie mir persönlich gelten, dass ich also nicht nur ein Hobbysammler der Liebesbriefe Gottes bin, sondern einer, der sich als sein Adressat verstehen darf. Und nun kommen wir zu der Gemeinde in Ephesus, die da vom Seher Johannes beschrieben wird. Die Gemeinde und das Gemeindeleben in Ephesus wird von einer Art geistlichen Ratingagentur auf Glaubwürdigkeit hin untersucht und herabgestuft. Das machen offensichtlich diese Ratingagenturen alle. Liebe verlassen, also von dreimal A auf einmal A zurückgestuft. Eckpunkte der Bewertung sind die Stichworte Arbeit, Ausdauer und Ausstrahlung. Die Tagesaufgaben wurden gerade in Erwartung göttlicher Veränderungen in Ephesus hoffnungsvoll angegangen. Anfeindungen hat man beharrlich standgehalten. Die Arbeit läuft gut, ist nicht anders zu sagen, aber die Liebe bröckelt. Und das ist fatal. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Tja, wie sieht denn so eine Arbeit ohne Liebe auf? Ich habe irgendwo mal gelesen, Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Und Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Und Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Und Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Und Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Und Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Und Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Und Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Und Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Und Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Und Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Und Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Wenn die Liebe fehlt, fehlt die Weichheit. Also fragen wir doch, was ist denn die erste Liebe? Einige deuten das so, dass das frühchristliche Liebesmahl, die Agape-Feier, und damit verbunden die Armenpflege vernachlässigt wurde. In der Gemeinde habe das Soziale unter dem Dogmatischen gelitten. Es ist zu einer lieblosen Rechtgläubigkeit gekommen. Man hat sich dann darüber die Köpfe heiß geredet, wer denn nun versorgt werden darf und wer nicht. Eine Möglichkeit der Deutung der ersten Liebe. Andere sehen in der ersten Liebe bildhaft ausgedrückt die Liebe der Braut zum Bräutigam, also die besondere Innigkeit der Gemeinde zu Christus. Durch eine erlahmende Wiederkunftserwartung leidet die Verbundenheit zu Christus und sie verlieren die erste Liebe. Unser Bruder Adolf Pohl hat darüber auch einiges geschrieben und er meint, dass in der ersten Liebe so ein Urzustand beschrieben wird. Er nennt das Urstandsliebe. So wie die Menschen im Paradies ursprünglich mit Gott lebten, so lebt die Gemeinde eben mit dem Herrn. Und das ist ihr Urzustand. Die Gemeinde und der Herr, das gehört zusammen. Leider geht uns immer wieder diese Urstandsliebe verloren. Uns, nicht nur denen von Ephesus, uns allen, wurden Adam und Eva noch aus dem Paradies verwiesen, so hat die Gemeinde dieses Paradies verlassen, freiwillig, nicht böswillig. Die Liebe wurde nicht verworfen, aber sie wurde immer wieder mal peu à peu vergessen. Und das zieht schlimme Folgen nach sich. Wer nicht mehr im Ursprung lebt, der lebt fruchtlos. Und wer nicht im Wesentlichen lebt, der lebt belanglos. Wir mögen uns für die Gegenwart und Zukunft rüsten, aber wir haben eine Vergangenheit und die prägt uns und die wirkt natürlich auch in uns nach. Wir sind verletzt worden und müssen vergeben lernen und vergessen genau das. Das ist zum Beispiel eins der Momente, wo ich seelsorgerlich, also wirklich immer ganz traurig werde, wenn ich mit Menschen rede, die einfach ihre Ehe beispielsweise nicht mehr hinkriegen. Christen sind und auseinandergehen wollen und es fruchtet nichts an Hilfe und an Beistand. Und wenn ich sie dann daran erinnere, dass wir doch noch eine größere Kategorie zur Verfügung haben, dass die Vergebung doch von Gott her uns zugesprochen ist und wir sie glauben können und vielleicht an dieser Stelle wieder neu miteinander gearbeitet werden kann, so wird das vergessen. Und dann geht man auseinander und der Schmerz ist groß. Also die Liebe vergessen wir und das ist das Jammertal, das wir dadurch schreiten müssen. Wir waren mal begeistert, auch das gehört zu unserer Biografie und müssen wieder belebt werden. Klar, wir leben heute anders, als wir noch früher lebten. Ich habe in meiner Bibel immer so ein Jugendbildnis von mir dabei, das habe ich irgendwann mal gefunden. Da war ich noch ein holder Jüngling mit lockigem Haar und spielte Gitarre. Mache ich heute auch noch, die lockigen Haare habe ich nur noch teilweise. Aber ich lebe heute natürlich mein Christsein irgendwie anders. Aber ob das besser ist und intensiver, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls kann ich mich an diese intensive Zeit von damals noch sehr gut erinnern. Wir tun gut daran, zu unseren Wurzeln zu stehen. Und wir wachsen ja auch nicht im luftleeren Raum. Da gibt es einen Anfang mit Jesus und diesen Augenblick gilt es heilig zu halten. Wir feiern ja auch unsere Ehejubiläen oder unsere lutherischen Geschwister feiern ihre Konfijubiläen. Gehen wir als Baptisten Taufgedenktage? Eher nicht. Dabei wäre es zum Beispiel ein ganz einfacher, praktischer Schritt, dazu die erste Liebe nicht zu vergessen, indem wir uns immer wieder unserer Geschichte mit Jesus erinnern, auch an bestimmten Gedenktagen. Der Herr will Fortschritt auf dem Boden des Anfangs. Die Gemeinde in Thyatira, die ja auch in der Offenbarung in den Sendschreiben erwähnt wird, auch nicht so gut wegkommt, aber eine Klassifizierung hat sie, die ist gut. Da heißt es, ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Ausdauer und deine letzten Werke, deren mehr sind als die ersten. Das Letzte ist mehr als das Erste. Der Glaube hat sich vertieft. Mehr verinnerlicht, kann so mehr nach außen dringen. Wenn wir also in Gedanken zu unserer ersten geistlichen Liebe reisen, dann werden uns sicherlich manche Erfahrungen des Glaubens in Erinnerung kommen. Und vielleicht habt ihr nie wieder so wie damals geglaubt, aber damals habt ihr etwas mit Jesus erlebt. Und heute steht diesem Erleben mit Jesus doch nichts im Weg. Das ist schön, wenn wir Lieder singen, die auch die Sehnsucht beschreiben, dass da wieder der Funke zu einem Licht und zu einem Feuer herankommt. Gott, du bist meine Sehnsucht. Mein ganzes Leben sehnt sich nach dir. Mein ganzes Menschsein verlangt nach dir, betet David im 63. Psalm. Gott, du bist mein Gott, den ich suche, so heißt es, meine Seele hängt an dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Und er sehnt sich danach wieder, die Herrlichkeit Gottes zu erfahren in diesem Wüstengebiet, in dem er sich da gerade aufhält. Fortschritt auf dem Boden des Anfangs. Adolf Pohl schreibt in seiner Deutung zur Offenbarung 2, im Zentrum des christlichen Glaubens tritt der Kältetod ein. Das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Leute, denen die Liebe verloren gegangen ist oder dass sie verlieren wollen oder mögen oder können oder müssen. Man wird ja nicht cool im Glauben oder abgebrüht, sondern man wird kalt. Glaubensfrigidität nennt man das wohl, wenn es einer erfunden hätte. Und das ist ein Krankheitsbefund, ein geistlicher. In den Reden über die Endzeit mahnt unser Herr Jesus seine Leute, die Zeichen der Zeit doch richtig zu deuten. Die Gesetzesverachtung wird überhand nehmen und deshalb wird die Liebe in vielen erkalten, sagt er. Und auch Paulus gibt seinem Schüler Timotheus klar den Hinweis auf die letzte Zeit und warnt vor einem bloß formelhaften Christentum, wenn er sagt, da werden Leute eine äußere Form der Frömmigkeit besitzen, deren Kraft aber verleugnet haben. 2. Timotheus 3, Vers 5. Äußere Form der Frömmigkeit ist erhalten, Kraft ist verloren gegangen. Jesus jedenfalls hat die Liebe bis zum Ende gelebt und er erwies den Seinigen in der Welt, wie er sie bisher geliebt hatte, seine Liebe bis zum Ende. Zitat aus dem Text über die Fußwaschung, und da kannte er doch schon seinen Verräter. Hat ihn an der Liebe ihm gegenüber nicht gehindert. Und nun nehmen wir mal an, eure Gemeinde hier in Goslar würde von Gottes Geist beurteilt werden, wie die 7 Gemeinden in den Sendschreiben. Was wäre ihre Vorzüge und wo gäbe es Beanstandungen? Übrigens, das Ergebnis stünde jenseits aller Nörgelei. An der Gemeinde hat eigentlich immer jeder irgendjemand irgendetwas auszusetzen. Und vor allem dann, wenn sie nicht ganz in mein persönliches Frömmigkeits- oder in mein persönliches Wohlfühlschema passt, dann wird oftmals rumgejammert und genörgelt. Aber das meine ich nicht. Es geht nicht um meine Lieblingsgemeinde oder meine Gemeinde als mein Liebhaberstück, das ich immer wieder mal auch abstaube und pflege, sondern es geht um die Liebe in der Gemeinde. Und um die ganz schlichte Frage, ist sie da? Und wird sie gelebt? Und kann sie erlebt werden? Können also Menschen die Liebe hier erleben, diese Liebe zu Jesus und diese Liebe von Jesus? Ist das möglich? Mit den geistlichen Erfahrungen, die ich in meinem Urlaub machen durfte, bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe, das ist mir bei der Gelegenheit auch mal wieder deutlich geworden, ich komme aus dem frommen Zyklus gar nicht raus im Urlaub. Ich habe eine Tagung besucht, so ganz spontan, die da stattfand, und einen Fachvortrag gehört, der mich wirklich sehr nachdenklich stimmte. Ich habe an einer Evangelisationsveranstaltung zusammen mit meiner Frau teilgenommen und wir fühlten uns beide angesprochen, auch an diesem Abend. Und ich habe an allen Sonntagen einen Gottesdienst besucht und nie die Kollekte verweigert. Und überall bin ich meiner ersten Liebe Jesus begegnet. Wir haben längst nicht alle Veranstaltungen super gut gefallen. Oft war da auch manches dabei, was man unter dem Aspekt Geschmackssache so einsortieren konnte. Einmal sangen die Jungschaler in einer Gemeinde das Lied Auf Seele Gott zu loben von Martha Müller-Zitzke, aber auf die Melodie von Bolle reiste jüngst zu Pfingsten. Da war bei mir so ein bisschen die Schmerzgrenze erreicht, muss ich sagen. Und die Andacht drohte, sich zu verflüchtigen, aber ging noch. Überall war Jesus zu spüren, zu denken und zu erleben. Und weil das der Fall war, war es gut, auch wenn ich mit manchen Dingen nicht so konform sein wollte. Wisst ihr, Christen haben ein SCS, ein Self-Control-System, also ein System in ihrem Herzen, wo sie sich selber kontrollieren können, das den Stand der Liebe anzeigt. Ja. Und ganz wichtig, auf jeden Fall noch nicht unter Minimum, ist die Erfahrung, wenn es mich generell froh macht, dass Christus gepredigt wird, ganz gleich, ob mir die Rahmenbedingungen gefallen oder nicht. Wenn ich das schaffe, innerlich, mein Herz da auch nicht verschließe an irgendwelchen Dingen, die die Leute anders machen. Als Bruder Leitner mich die Woche über gefragt hat, ob ich auch noch Abendmahl hier mache, habe ich Nein gesagt. Man kann als Prediger bei jeder Gemeinde beim Abendmahl alles falsch machen. Vor allem, wenn man als Gastprediger kommt. Weil jede Gemeinde hat ihre ganz eigenen Abendmahlrituale. Ja? Und da habe ich wirklich schon skurrile Sachen erlebt in 32 Dienstjahren, das muss ich schon sagen. Und wenn man diesen Ritualen nicht entspricht, weil man sie gar nicht kennt, dann macht man was falsch. Aus Blickrichtung der Gemeinde. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf das verständigen, was uns eint. Und das sind eben nicht die Formen und Formalitäten, sondern das ist der Inhalt dessen, worum es geht. Und wenn wir es schaffen, unsere Herzen frei zu halten und den Inhalt zu genießen und sich nicht an der Verpackung zu stören, dann sind wir auf einem guten Weg, wie Paulus beten zu können. Der alt gewordene Paulus, der es im Leben wirklich nicht leicht gehabt hat, jede Menge Anfeindungen ausgesetzt war und am Ende seiner Tätigkeit zu großer Gelassenheit gelangt ist, wenn er den Philippern ins Stammbuch schreibt: Einige predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, die anderen verkündigen aus Ränkesucht Christus, nicht mit lauterer Gesinnung, um mir in meiner Gefangenschaft Trübsal zuzufügen. Was kommt denn dabei heraus, außer dass auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrhaftigkeit, Christus verkündigt wird? Und darüber freue ich mich. Boah, Paulus, bei dir müssen wir ein bisschen nachsitzen, glaube ich. Nachhilfestunden holen. Wie ist sowas möglich? Am Ende eines so beherzten Lebens, mit so viel Herzeleid auch, so groß von Jesus weiterhin zu denken, obwohl er doch von seinen Freunden, den Jesus-Freunden, eins ums andere Mal Leid erfahren musste. Ihr Lieben, wenn wir uns diesen schönen sonnigen Sonntag vorstellen, dann kann ich euch was sagen. Wir haben heute alle noch ein Date, ein Rendezvous, eine Verabredung mit unserer ersten Liebe. Jesus will sich mit dir, mit mir treffen heute. Irgendwo zwischen dem Amen nach der Predigt und dem Krimi am Abend. Irgendwo dazwischen. Vielleicht wartet er schon mit einer Tasse Kaffee nachher gleich drüben im Foyer oder wo ihr den zu euch nehmt. Hoffentlich gibt es welchen, weiß ich gar nicht. Oder ihr trefft ihn wirklich gleich, wenn das Brot oder der Kelch herumgereicht wird. Ihr entdeckt ihn in einer liebevollen Zuwendung der Menschen, die ihr trefft, oder bei einem Spaziergang durch die Stadt oder im Harz. Alles ist möglich. Und es ist schön, dass es diese Begegnungen gibt. Ich habe zu meinem Urlaub noch einen kleinen Nachschlag. Im August hatten wir dann Hochzeitstag und wir sind zur Heideblüte an Wilseder Berg gefahren, eine schöne Kutschfahrt gemacht. Und dann sind wir eingekehrt, um Kaffee zu trinken. Dann kommt die Bedienung, eine junge Dame. Und ich merkte schon nach dem ersten Satz, die kommt aus Franken. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Du bist aus Franken, gell? Ja, genau. Aus Lauf bei Nürnberg. Ich bin von Coburg, habe ich ihr gesagt. So, und dann unterhielten wir uns so als fränkische Landsmannschaft. Dann genossen wir Kaffee und Kuchen. Und dann, als es ans Kassieren ging, wieder so eine Kassierergeschichte, habe ich ihr gesagt, wissen Sie, sie hat uns ein bisschen von ihren Geschichten erzählt, was sie als Ford, was sie hier macht, dass sie hier jobbt und dann irgendwann nach Kempten fahren will. Aber eigentlich will sie am liebsten wieder nach Neuseeland. Da war sie nach dem Abitur und das hat ihr so gut gefallen. Und dann ist mir das so irgendwie auf dem Herzen gewesen. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, wenn Sie in Kempten sind und das Gefühl haben, einsam zu sein, dann gehen Sie doch einfach in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde. So heißen die Baptisten in Deutschland, evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Da gehen Sie hin, da finden Sie bestimmt Menschen, die Ihnen Gutes tun wollen. Dann sagt die, das ist aber schön. Eigentlich bin ich katholisch, aber in Neuseeland war ich bei den Baptisten und da bin ich zum Glauben gekommen. Und da habe ich mir gedacht, leck mich fett. Es ist doch wirklich und wahrhaftig so, dass unser Herr Jesus uns immer wieder begegnet. Und mal sagt er, ich brauche dich jetzt mal und schieb dich mal vor. Und du sprichst jetzt mit der so, dass sie dich versteht. Und du gibst ihr einen Tipp, den ich ihr geben will. Er hätte ja auch im Traum erscheinen können oder im Telefonbuch oder was auch immer. Aber so bekam die Geschichte Fleisch und Blut. So wurde die frohe Botschaft verbunden mit einer Nettigkeit. Und ich kann nur hoffen, dass sie das macht und dass sie auf diese Weise die Gemeinschaft, die sie ja auf weltläufige Art und Weise mit dem Herrn schon entdecken konnte, weiterlebt. Und ich fühlte mich in dem Moment wirklich am richtigen Platz, obwohl ich viel zu viel Kuchen gegessen habe, das muss ich auch sagen. Also achten wir auf diese Momente der Innigkeit, der liebevollen Zuwendung unseres Gottes zu uns und zu den Mitmenschen. und freuen uns daran, dass er uns gebrauchen kann. Und wenn du ihn triffst, dann nimm dein Herz in die Hand und gesteh ihm deine Liebe aufs Neue. Amen.